Hallo, schön, dass ihr
Hallo.
wieder eingeschaltet habt zu Die andere Sicht. Wir haben uns unsere Sendung heute Freies Schwurbeln genannt, denn wir haben erstens keinen Gast. Wir sind zu zweit und ja, wir haben gedacht, wir laden euch mal ein, mit uns zu kommunizieren und die Sendung quasi gemeinsam zu gestalten. Hi Steffi.
Hi Thorsten, genau, guten Abend zusammen. Ja, weil genau, es gibt ja so ein paar aktuelle Themen, über die wir grundsätzlich einfach auch ein bisschen sprechen möchten. Deswegen heute eben kein Interview und genau, wir wollen so ein bisschen interaktiv sein mit euch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen, die euch beschäftigen, dann schreibt das in den Chat und dann werden wir da heute sehr ausführlich drauf eingehen.
Ja.
Genau. Freies Schwurbeln, ja. fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, mit dem, was gerade so los ist oder was gerade so läuft.
Ja.
Wir machen ja die Sendung aus dem Gesundheits- oder mit dem Blick aus dem Gesundheitswesen. Und ja, wir laufen ja hier seit Wochen in Düsseldorf mit auf dem großen Demozug mit einem eigenen Mikrofon. Wir haben ja vorher jetzt ein paar Wochen lang eine eigene Kundgebung auch gemacht. Und ja, da haben wir jetzt eigentlich also einen schönen Zusammenschnitt. Irgendwie, der geht, ich glaube, über 20 Minuten. Den lassen wir jetzt natürlich nicht komplett laufen, aber einfach mal anlaufen, so die ersten Minuten. Und am Ende lassen wir den auslaufen. Und da sind eigentlich so, also für die Leute, die nicht wissen, was eigentlich im Gesundheitswesen so los ist und warum man eigentlich immer vom Mangel spricht und warum viele Kollegen kurz vorm Burnout stehen, hier erzählen wir das so ein bisschen. Thorsten, du weißt
Michael?
Bescheid, oder? Was da so los ist.
Bitte was? Ich weiß Bescheid, was los ist, aber wollt jetzt nicht der Michael das einblenden?
Genau.
Einschlafen? Ja.
Auf unser Kommando, sozusagen. Genau, so ist dann leider Wochen mit. Falls Sie es nicht wissen, uns betrifft die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach wie vor. Fähige Kollegen werden freigestellt, rausgeschmissen, gekündigt. Das kann nicht sein. Wir sind entschieden dagegen. Deswegen laufen wir hier mit. Hier laufen auch geimpfte Kollegen mit. Unsere Arbeitsbelastung ist unfassbar hoch. Und wenn jetzt weitere Kollegen diesen Beruf verlassen, dann kann einfach eine adäquate Versorgung nicht gewährleistet werden. Deshalb sollte das Thema Sie auch interessieren, weil Sie werden betroffen sein. Sie können jederzeit einen Unfall haben, Sie können krank werden, Sie werden vielleicht pflegebedürftig oder Ihre Angehörigen und schon sind Sie im System und kriegen hier keine Fachkräfte mehr. Gesundheitswesen kann sich kein weiterer Personalausfall leisten. Sie sind bereits seit vielen, vielen Jahren schon am Limit. Dieser sogenannte Pflegepersonalmangel, den gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Seit 30 Jahren schafft die Politik es nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Sie macht immer nur leere Versprechungen. Wenn jetzt weitere Kollegen wegfallen, weil die Gesundheitsämter Betretungsverbote aussprechen, weil die Politik diese unsägliche einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Weg gebracht hat, dann werden noch weitere gute Kollegen aus dem Beruf wegfallen. Aus dem Grund laufen wir hier heute zusammen mit geimpften und geboosterten Kollegen über die Straße, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Thema ist, das auch Sie betreffen wird, weil Sie können jederzeit krank werden, Sie können einen Unfall haben, wir wünschen es Ihnen nicht, aber sowas geht schneller, als Sie glauben. Und wenn dann keine Kollegen mehr da sind, um Sie zu versorgen, spätestens dann wird Sie das Problem persönlich betreffen. Wir würden uns wünschen, dass Sie sich vielleicht schon vorher für das Thema interessieren, auch bevor es Sie persönlich betrifft. Deswegen laufen wir hier heute mit, auch deutlich sichtbar gekennzeichnet als Fachpersonal, weil wir Ihnen einfach sagen möchten, dass das so nicht geht. Wir haben 2 Jahre lang gearbeitet, ohne uns zu beklagen. Wir sind eingesprungen, wir haben Überstunden gemacht. Wir haben auch keinen Unterschied gemacht, ob unsere Patienten ihre Erkrankung selbst verursacht haben, weil sie vielleicht übergewichtig sind, weil sie vielleicht rauchen oder trinken, das ist uns prinzipiell egal. Aber das Gleiche erwarten wir auch, dass unser Lebensstil und die Art und Weise, wie wir uns medizinischen Behandlungen unterziehen oder nicht unterziehen, unsere Privatsache ist. Wir sind aber nicht nur auf der Straße, weil wir dagegen sind, dass Kollegen rausgeschmissen werden. Wir sind auch auf der Straße, weil wir für ein besseres Gesundheitssystem kämpfen möchten. Es kann nicht sein, dass der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern Fallzahlen, Benchmarks. Es kann nicht sein, dass es egal ist, ob jemand krank ist oder nicht krank, dass die Finanzierung und die Gewinnmarge darüber entscheidet, welche Therapie jemand bekommt. Zuallererst müssen wir allerdings weiterarbeiten dürfen. Neben dem, dass ich persönlich das auch tatsächlich ziemlich ungerecht finde, finde ich es aber auch gesamtgesellschaftlich betrachtet als sehr problematisch.
Hallo, liebe Düsseldorfer. Wir sind eine Gruppe von Berufstätigen aus dem Gesundheitswesen. Und zwar sind hier viele Krankenpfleger, viele Altenpfleger, Physiotherapeuten, viele aus dem Rettungsdienst, Feuerwehrleute. Wir alle sind von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. Sie haben mitgekriegt, dass die allgemeine Impfpflicht vor 14 Tagen im Bundestag eine gewaltige Klatsche bekommen hat. Was übrig geblieben ist, ist immer noch die...
Ja, auf jeden Fall genau, das mal so, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie wir da durch die Stadt ziehen in Düsseldorf.
Man merkt, Steffi, dass du jetzt schon mittlerweile echt geübt bist im freien Sprechen. Also ist schon gut.
Frei sprechen konnte ich vorher auch schon.
Ja, du,
aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Du machst es halt irgendwie so souverän. Also ich weiß ja nicht, wie du vorher gesprochen hast, aber ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich ist wie bei allen anderen, dass es nicht, also frei vor Publikum sprechen ist immer eine Herausforderung, ja. Oder war es eigentlich, ist eigentlich, oder für die meisten, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, ja.
Oder? Es kommt tatsächlich auf die Größe des Publikums an. Also grundsätzlich kann ich gut vor Leuten auch sprechen, aber natürlich ist es schon nochmal was anderes, ob man irgendwie so auf der Straße ist oder ich habe ja gesagt, also wir werden ja mal abgeholt quasi von dem Demozug. Wir machen ja vorher eine eigene Kundgebung. Und ja, die Veranstaltung, klar, ne, muss moderiert werden, müssen Beiträge gesprochen werden. Und das ist dann schon nochmal was anderes, dass, ja, je öfter man das macht, desto entspannter wird es eigentlich auch. Ne? Ich erzähle ja jeden Samstag, also ich erzähle seit Wochen, seit Monaten ja immer das Gleiche. Also.
Ja, da, meins geht, schau immer das Gleiche. Die Argumente ändern sich ja nicht, ja. Gut, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ändern sich schon, ja, beziehungsweise es dringt ja schon immer mehr an die Oberfläche auch und kommt ja auch immer mehr in Mainstream oder in die Leitmedien, dass es doch schon auch gravierende Impfschäden gibt, ja. Mhm. Und ja, das ist schon.
Ja, das stimmt, aber weißt du, ich bin Krankenschwester, kein Wissenschaftler, also werde ich auch immer aus meiner Position heraus argumentieren und das ist ja auch das, was ich immer jedem empfehle, ne? Einfach aus der persönlichen Sicht zu argumentieren, weil wenn man sich da irgendwie, da begibt man sich schnell auf dünnes Eis und das macht doch keinen Sinn, weil wir haben ja, also wir haben ja einfach genug Argumente, die können wir ja benennen und ganz ehrlich, also klar sind die Kollegen echt auch angepisst, ich kann es gar nicht mehr anders sagen, ne? Weil sie halt rausgeschmissen werden und freigestellt werden und wahnsinnig unter Druck gesetzt werden und das in einem System, das ja seit vielen, vielen Jahren wirklich am Limit ist. Ne? Also diesen Personalmangel, den gibt es ja, hey, keine Ahnung, 20, 30 Jahre, ja. Wird ja immer schlimmer. Und die Kollegen sind halt auch echt wütend, weil die Politik halt immer Versprechungen macht und sie halt nie einhält. Also das ist halt auch schon sehr, sehr lange so und nichts ändert sich. Es wird halt immer schlimmer und immer schlimmer.
Und das Schlimme ist, und das habe ich jetzt auch bei den Gesprächen, also ich habe jetzt mit mehreren Bundestagsabgeordneten telefoniert. Ich versuche die ja hier auch in die Sendung einzuladen. Ja. Ist mir bis jetzt leider noch nicht gelungen. Das Problem daran ist, dass diese Abgeordneten, mit denen ich telefoniert habe, das Problem der Überlastung des Gesundheitssystems, ja, das ist ja, diese Überlastung gab es ja, wie du sagst, jetzt schon 30 Jahre, ja, sagen wir. Und die kanalisieren das jetzt auf diese Impfung, ja, und behaupten, dass wenn wir die Impfpflicht nicht einführen oder wenn die Impfpflicht nicht gekommen wäre, das noch viel schlimmer wäre. Und das ist für mich einfach so eine Argumentation, die ich halt einfach auch nicht stehen lassen kann, ja. Und jetzt, heute habe ich zum Beispiel mit der Abgeordneten, der Grünen Bundestagsabgeordneten hier bei uns im Wahlkreis telefoniert, die heißt Zoe Meyer, die ist noch relativ jung, ja. Und am Ende des Gesprächs, oder es gab gar kein Ende des Gesprächs, sie hat einfach mittendrin aufgelegt, ja. Sie hat einfach aufgelegt. Ich habe sie gefragt, was sie denn denkt, warum sie sich befähigt fühlt, quasi das besser einschätzen zu können als ich, ja. Dann hat sie gemeint, ja, ich habe es halt abgewogen und das ist jetzt halt meine Meinung. Dann habe ich gesagt, ja, das kann ja ihre Meinung sein, aber Regie meint gerade, ich soll nochmal den Namen nennen gleich. Sie bestimmen doch über mich, sie wollen doch bestimmen, dass ich mich impfen lassen soll, ja. Da müssen Sie doch auch die Argumente und die Gegenargumente auch mal wahrnehmen und auch stehen lassen, ja, beziehungsweise auch aufnehmen.
Ich muss mal kurz dazwischen, wie machst du das? Also suchst du dir die Nummer irgendwie raus im Internet und rufst die einfach an oder machst du den Termin oder wie machst du das?
Ja, genau. Also ich gucke im Internet, wer die Bundestagsabgeordneten entweder im Wahlkreis oder in der Nähe sind, ja, also in einem benachbarten Wahlkreis. Und dann rufe ich da halt an, schaue ich im Internet Abgeordneten, Wahlkreis so und so oder Abgeordneten Grünen, Baden-Württemberg und dann suche ich mir das raus, wo die sind und dann rufe ich da an. Meistens ist dann erstmal die Sekretärin dran oder der Sekretär. Ja, und
musst mit Pause sprechen.
Bitte?
Wenn du gendergerecht sprechen möchtest, müsstest du eine Pause machen, aber das machen wir nicht.
Ja, ich bin ja da so, ich passe ins Klischee, Impfgegner und Gendergegner, ja. Egal, auf jeden Fall rufe ich dann da an und dann frage ich halt, ob ich denn mit dem Bundestagsabgeordneten oder der Bundestagsabgeordneten telefonieren darf oder ob es denn eine Möglichkeit gäbe, sie in die Sendung einzuladen. Ja, und dann erzähle ich halt so ein bisschen, was ich jetzt schon so die ganze Zeit mache. Und dass ich halt ja die Interviews mache und da auch kritisch der Impfung gegenüberstehe und auch kritisch den Maßnahmen gegenüberstehe und erzähle dann halt so ein bisschen. Ja, und dann bekomme ich meistens auch einen Termin beim Bundestagsabgeordneten und erzähle dann das Gleiche und lad sie dann in die Sendung ein. Aber bisher hat sich da leider noch niemand bereit erklärt. Mhm. Der Bundestagsabgeordnete Zipelius, ja, dem habe ich dann nochmal eine Mail geschrieben nach dem Gespräch, ja, und nochmal aufgefordert, in die Sendung zu kommen oder eingeladen, ja. Denn ich finde, die Menschen, die das bestimmen und über eure Köpfe hinweg und auch über unsere Köpfe hinweg quasi diese Dinge halt bestimmen und uns dazu verdonnern, dann uns impfen zu lassen, die sollten zumindest mal ja, sich einer Diskussion stellen mit denen, die dann betroffen sind. Ja, und ich stelle mir dann halt auch eine Sendung vor, wo dann 3, 4 Betroffene mit dem Abgeordneten diskutieren und dann auch die Argumente vorlegen und dann kann der ja sich im Grunde um Kopf und Kragen reden, ja. Weil ich glaube nicht, dass die Argumente gut genug sind, um das durchzudrücken.
Nein, sind sie nicht, ne? Definitiv sind sie das nicht. Ich finde auch, oder ich habe ja die gleichen Erfahrungen gemacht, jetzt auch irgendwie mit diversen Menschen gesprochen, auch Abgeordneten, Politikern. Ich meine, ne, also egal, ob das war, als ich im Bundestag war oder egal jetzt da die Anhörung letzte Woche, das Ding ist halt, die sind nicht zugänglich für die Argumente und die haben ihre eigenen und die wiederholen das einfach stupide und setzen sich nicht tatsächlich inhaltlich damit auseinander, was die da eigentlich erzählen. Das ist ja das Hauptproblem. Die wiederholen ja falsche Dinge, also ne, wie Impfung schützt vor Ansteckung, bla und so. Und die wollen halt auch nicht, also das ist halt das Ding, du kannst mit den eigenen Quellen kommen, also kannst mit dem RKI oder dem PI kommen, aber sie hören dir nicht zu. Und deshalb wäre ja natürlich so ein Dialog miteinander, gerne in der Sendung, das wäre natürlich klasse, aber...
Ja, also ich habe jetzt gerade auch gelesen, ja, bitte gehört auf zu glauben, dass wir unsere Blase heraus oder die Gegenseite hineinkommt. Ja, das ist ja, wenn wir diese Haltung haben, dann werden wir das niemals ändern, weil dann werden die über uns bestimmen. Es wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen, dass wir mit den Menschen, die das mit uns machen, ja, dass wir mit denen ins Gespräch kommen und dass wir mit denen eine Debatte führen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Ja, das ist für mich so die größte Frage, die ich mir auch seit Anfang 2020 stelle. Ja, weil das Problem haben wir jetzt nicht erst seit gestern, sondern das haben wir jetzt schon seit 2 Jahren. Und da frage ich mich halt, was für Strategien oder welche, ja, wie gehe ich da strategisch vor, um die Leute abzuholen, ja? Oder zumindest mal dazu zu bewegen, mit uns zu sprechen, ja? Weil wir haben ja die Argumente und ich glaube auch die besseren Argumente. Natürlich höre ich schon auch die Argumente mir an und das ein oder andere Mal denke ich, okay, das muss ich nochmal prüfen. Die Abgeordnete heute, die war eigentlich relativ tief in dem Thema drin. Das war nicht nur das waren jetzt nicht nur Phrasen, ja, die gedroschen hat. Also sie konnte dann auch zum Beispiel, sie wusste auch, was IGA ist, ja, und IGG und IGM und so. Und sie hat sich damit schon auch befasst, ja, auch wissenschaftlich, ja, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Wenn ich dann gemeint habe, dass das doch der Alltagserfahrung widerspricht, dass ja im Grunde die ganzen Geimpften ja infiziert sind und nicht schwerer erkranken und auch statistisch nicht schwerer erkranken im Moment, die Ungeimpften nicht schwerer erkranken als die Geimpften, ja, statistisch, weil ja Omikron ja sowieso relativ mild, eine milde Erkrankung ist im Moment. Das kommt nicht an, Steffi. Du kannst da sagen, was du willst, das kommt nicht an. Und dann sagen.
Nein, ich möchte dir jetzt mal gerade widersprechen. Ich möchte dir jetzt wirklich gerade mal widersprechen, weil möglicherweise sind gewisse Politiker nicht mehr erreichbar. Aber die normalen Menschen, also die ganz normalen, die irgendwie samstags über den Marktplatz laufen, die sind schon noch empfänglich für Argumente. Ich habe ja gerade gesagt, wir machen ja eine eigene Veranstaltung vor dem Demozug. Das machen wir ja jetzt wirklich seit 2 Monaten ungefähr. Und wir stehen da in Dienstkleidung und wir erzählen von unseren Erfahrungen. Und da bleiben Leute stehen, auch Leute, die am Anfang geschimpft haben, also die wirklich geschimpft haben. Ich meine, du hast noch ein paar Idioten auch dabei, die einfach ne, beleidigen und so. Aber es gibt immer wieder welche, die am Anfang irgendwie ein bisschen böse sind irgendwie. Und dann bleiben sie aber stehen und hören zu. Und dann kommen wir mit denen ins Gespräch. Und das machen halt verschiedene Kollegen, die da immer am Start sind. Und wir haben da tatsächlich schon mit Leuten darüber gesprochen, die nicht wussten, Punkt 1, dass diese Impfung gar nicht vor Übertragung schützt. Das war für die eine Riesenneuigkeit, weil die das immer noch geglaubt haben. Mhm. Und Punkt 2, die überhaupt nicht wussten, dass wir noch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht haben. Ja? Mhm. Und die dann da weggegangen sind mit... Ich weiß nicht, ob es dann nachhaltig ist, aber zumindest in dem Moment eine andere Einstellung und Meinung dazu. weil die einfach Dinge erfahren haben, die sie so gar nicht mitbekommen haben. Wo wird das denn thematisiert? Ja? Mhm. So. Und deswegen möchte ich dir da gern widersprechen. Das macht schon noch Sinn.
Nee, ich meinte jetzt nicht grundsätzlich, dass es keinen Sinn macht. Deswegen rege ich ja die Debatte an und deswegen will ich ja auch, dass ich diese Menschen einlade in die Sendung. Ich lese jetzt auch zum Beispiel gerade von natürliche Auswahl, ja, dass die meisten im Gesundheitswesen sind gerne geimpft und glücklich damit und schütteln den Kopf über Ungeimpfte. Ich würde mir wünschen, dass der natürliche Auswahl-Mensch zu uns in die Sendung kommt und mit uns darüber spricht. Ja, also du darfst gerne zu uns in die Sendung kommen, von mir aus auch jetzt gleich, und dann darfst du mir gerne erklären, warum du das so siehst. Ja? Da musst du.
Naja,
gut, das ist jetzt halt ein Argument, das gibt halt nicht viel her. Ja? Dann komm halt einfach hier in die Sendung, wir schicken dir den Link und dann kommst du hier rein. Ja, und dann erklärst du uns. Und dann besprechen wir das in einer, und dann unter sechs Augen.
Ich meine, hier hat ja auch, also ich glaube, es war der gleiche Kommentator, genau, auch geschrieben, dass die meisten im Gesundheitswesen geimpft sind und glücklich damit, ne? Also da bin ich mir da auch nicht so ganz sicher. Also ich hatte jetzt, können wir gleich auch nochmal drüber reden, 1. Mai, Olaf Scholz in Düsseldorf. Aber im Rahmen dieser Geschichte habe ich eine Kollegin getroffen, die hatte mich angesprochen. Fand ich schon krass, dass mich überhaupt jemand einfach so in der Stadt erkennt. Und jedenfalls hatte sie mich angesprochen und die hat mir dann halt auch erzählt, also sie ist halt auch geimpft und die hat sich total dafür auch geschämt, ne, weil sie gesagt hat, sie hat diesem Druck nicht standgehalten. Die hat es nicht geschafft, die ist so gemobbt worden auf der Arbeit. Und dann hat sie einfach, obwohl sie das nicht wollte, hat sie gesagt, dann habe ich es halt gemacht. Also ich habe es halt einfach gemacht. Und ich finde, also ich glaube, dass das schon bei vielen so ist. Ich kenne auch tatsächlich, also das sind die, die ich persönlich kenne, mag jetzt an der Auswahl meiner Bekannten und Freunden liegen, da sind schon viele dabei, die haben das nicht frei, also die haben das nicht gerne gemacht oder weil sie überzeugt waren, sondern einfach, weil sie diesen scheiß Druck nicht ausgehalten haben, ja. Und das finde ich wirklich so schlimm.
Das ist schlimm, ja, aber also in meinem Umfeld und ne, die Menschen so, die sich haben impfen lassen in meinem Umfeld, das waren eigentlich zu 50%, würde ich sagen, Menschen, die sich da überhaupt gar keinen Kopf drüber gemacht haben und es halt einfach gemacht haben, um wieder das machen zu dürfen, was man halt vorher machen durfte. Ja, um in Urlaub zu gehen oder so. Ja, also das ist ja der Großteil. Ja, und dann gibt es halt natürlich die Hardliner, sage ich mal, die halt da voll auf Linie sind und die mit stolz geschwellter Brust sagen, ja, ich bin solidarisch und es wäre schön, wenn du es auch wärst, ja. Hilf mal mit gegen die Pandemie oder ne, hilf mal mit, um die Pandemie zu besiegen. Und ja, und dann gibt es halt noch die sich halt aufgrund von Druck ja, dazu quasi erpressen lassen, ja. Und das ist halt einfach, das geht gar nicht, ja. Und ja, weißt du, diese Aussagen in diesen Gesprächen, also beim einen Bundestagsabgeordneten, der Herr Gutting heißt, der von der CDU, da habe ich schon sehr schwere Zweifel auch rausgehört. Ja. Mein Mikro, warte mal, ich kann das auch lauter stellen. So. Da habe ich schon schwere Zweifel gehört.
Leider. Du brüllst mich ein bisschen an.
Jetzt besser?
Ja.
Bei dem habe ich schon sehr schwere Zweifel auch rausgehört. Ja, der hat auch gemeint, dass er diese einrichtungsbezogene Impfpflicht für sehr problematisch hält und er hat sich da auch, er hat da auch dagegen gestimmt. Mhm. Und beim Herrn Sipelius, der war auch völlig überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Bei SPD und Grüne, da weiß man ja, die sind ja voll. Und auch überhaupt gar nicht mehr zugänglich für gute Argumente. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass die sich einer Diskussion stellen. Ja? Trotzdem würde ich mir wünschen, dass die in die Sendung kommen und man dann halt diese Dinge zumindest mal in so einem kleinen Rahmen und auch begrenzt vielleicht auf eine Stunde diskutiert. Und dann würde ich gern sehen, wie die dann halt da auch abschneiden, ja, in der Diskussion.
Ja, Wäre super. Also ich fände es auch cool. Also mich interessiert es tatsächlich auch, mit Leuten zu sprechen, die total dahinter stehen. Weil
Ja.
man kann eigentlich immer nur, also es wird ja nicht schlimmer, nur weil man miteinander spricht. Aber ich finde halt immer das also mein Anliegen, miteinander sprechen, nicht übereinander. Das favorisiere ich ja tatsächlich die ganze Zeit. Ich finde es immer so persönlich ein bisschen schwierig. Ich habe das jetzt hier im Chat auch mehrfach gelesen. Es bringt ja nichts, was soll das und so. Und ne, also das ist für mich persönlich tatsächlich ein sehr destruktiver Ansatz. Wenn ich so an Dinge rangehe in meinem Leben, dann brauche ich nicht anfangen mit irgendwas. Also ich bin erstmal immer davon überzeugt, dass die Dinge, die ich tue, dass die irgendwas auch bewirken und sei es nur im kleinen Rahmen. Und ne, klar, ist anstrengend und nervig, aber ja, was ist die Alternative? Was ist denn die Alternative? In so einer Gesellschaft will ich persönlich nicht leben, so wie sie jetzt war. Ich habe auch meine Schwierigkeiten damit, gar keine Frage. Es gibt viele schlechte Tage. Aber so ganz grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass man weiter miteinander reden soll. Und wenn man das vernünftig tut, ne, also ich meine, jetzt auch die Frage, wie gehst du auf andere Menschen zu? Also es macht auch Sinn, erstmal zuzuhören, ne? Und nicht direkt jemanden mit Argumenten totzuschlagen oder mit eigenen Fakten oder wie auch immer, sondern einfach dem anderen mal zuhören. Das ist was ganz viele Menschen überhaupt nicht können, ist zuhören.
Ja.
So, und wenn man dann weiß, was den anderen bewegt, dann kann man ganz anders mit demjenigen sprechen, ja? Und dann geht es ja auch nicht, es geht ja gar nicht darum, im ersten Gespräch den Menschen irgendwie zu überzeugen. Man kann sowieso niemanden überzeugen von seiner eigenen Meinung, sondern es geht einfach nur darum, erstmal wieder ins Gespräch zu kommen. Und man kann ja auch, und das ist auch eine Kunst, die viele Menschen nicht beherrschen, man kann auch gleichberechtigt zwei Meinungen nebeneinander stehen lassen. Das muss man aber aushalten können. Und wenn man
Ja.
dann das nächste Mal ins Gespräch geht, hat man schon irgendwie eine ganz andere Grundlage für so ein Gespräch, ne?
Das stimmt, Steffi, aber in Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder die Impfpflicht generell muss die Seite, die uns das auferlegt oder aufzwingt, ja, schon sehr, 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 sehr viel bessere Argumente haben als wir. Und ich glaube,
Bei dem Thema
ja,
ja, okay. Ich
und
dachte,
ich
wir reden jetzt im
glaube,
Allgemeinen. Also.
ja. Naja, aber ich glaube, in so einer Diskussion, weil das auch gerade angeführt wurde, dass das ja nichts bringt, ja, und so, ich glaube, es würde schon Wellen schlagen, auch medial. Ich glaube, das wird auch geteilt werden oder ja, das wird sich relativ schnell verbreiten, dass wenn in so einer Diskussion mit Pflegekräften, die betroffen sind, diese Abgeordneten oder eine Abgeordnete oder mehrere Abgeordnete, die sich dann dieser Diskussion stellen, schlecht abschneiden. Ja, und man klar und sich herauskristallisiert, dass die Betroffenen eigentlich wesentlich bessere Argumente haben und es gut belegen können und vielleicht auch Quellen da nennen können und so, ja, dann würde das vielleicht schon Wellen schlagen und und vielleicht auch ein bisschen mit die öffentliche Meinung formen, ja. Und dann wird es vielleicht ganz anders aussehen. Ich meine, zum Beispiel, Steffi, deine Petition, ja, im Bundestag. Das hat Wellen geschlagen und das haben sehr viele Menschen gesehen. Und ich sehe das immer noch. Heute war ich auf Twitter und habe gesehen, wie jemand geteilt hat, also deine Ansprache, ne, im Bundestag geteilt hat und drüber stand, ja, in dem Twitter-Tweet, ja, vielleicht wachen sie jetzt endlich mal auf im Bundestag. Das macht schon,
Heute hat es jemand
das
geteilt.
hat heute jemand geteilt, ja.
Ah,
Und
okay.
jetzt wollte ich noch gerade kurz auf die natürliche Auswahl eingehen. Komm doch zu uns in die Sendung. Ich lade dich ein. Ich verspreche dir, ich werde dich ausreden lassen. Ich verspreche dir, ich werde nicht irgendwie dich mit irgendwelchen Dingen penetrieren, die du nicht willst. Ich werde mit dir ganz offen darüber sprechen und ich will, ja, ich will da die Argumente austauschen und ich will deine Argumente gerne hören. Ja, ich will das hören. Ich möchte wissen, wie du darüber denkst und ich möchte dir meinen Standpunkt dann auch übermitteln und ja, dann kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt deine Meinung annehmen muss oder du meine, ja, sondern jeder, der die Sendung sieht, kann sich dann sein eigenes Bild machen.
Ich fände es gut. Also das ist eh so ein Thema. Ich versuche das, also ich habe das auch schon früher versucht. Bevor wir diese Live-Sendung hatten, hatten wir ja auch schon Interviews gemacht und so. Ich habe das schon früher. Ich habe auch in unserer Austauschgruppe, da haben mich tatsächlich meine Admin-Kollegen gehasst, manchmal steckenweise, weil ich da einfach auch mit Leuten, oder ich wollte immer schon auch die Gegenseite hören. Es gab so ein paar Leute, die mir da sehr irgendwie in Erinnerung geblieben sind. So, da war zum Beispiel ein, was war denn der? Ich glaube, entweder war der Rettungsanni oder Assistent oder so. Genau, und der hat gesagt halt irgendwie, ne, also der hatte da irgendwie so ganz plakativ erzählt, ja, als Corona so schlimm war in der ersten Welle, da haben sie da quasi irgendwie im Schweinestall jemanden reanimieren müssen, der irgendwie dann da dem Virus erlegen ist und also so ganz, ne? Aber hey, ist okay. Ich meine, das waren seine Erlebnisse. Das ist ja das, was ich mache, was ich die ganze Zeit gemacht habe, persönliche Erfahrungsberichte veröffentlichen. Er hat die Erfahrung gemacht. Ich habe ihn dann eingeladen, zu uns in die Gruppe zu kommen und mit uns zu diskutieren und das hat er getan. Das hat er eine ganze Weile getan. Und da muss ich dann aber auch sagen, da passierte nämlich genau das, was hier teilweise auch beschrieben wird. Also da gab es dann sozusagen von Admin-Seite und auch aus Seiten der Gruppe dann immer wieder den Wunsch, ihn halt rauszuwerfen, weil er gestört hat, weil er unbequem war und weil seine Argumente nicht dem entsprochen haben. Und ich habe das tatsächlich anders gesehen. Aber da muss ich schon sagen, da ist eine Diskussion schwierig, weil die Seiten so krass verhärtet sind und man gar nicht zuhört. Und das ist das Hauptproblem. Und ihn hatte ich eingeladen. Ihn hatte ich eingeladen, tatsächlich doch mal real-life, ne, Diskussionen zu machen. Und das wollte er dann nicht, weil er Sorge hatte, dass er da irgendwie Ärger bekommt mit seinem Dienstherrn. Und genau, da gab es halt mehrere, die so waren. Und es hat nie funktioniert. Und das finde ich so bedauerlich. Das würde wirklich interessant sein.
Mit einem habe ich auch tatsächlich, ich glaube, wir reden vom Gleichen, mit einem habe ich da tatsächlich auch persönlich diskutiert, ja, in einem persönlichen Chat, wir wollten auch telefonieren, hat sich dann leider ein bisschen zerschlagen, er hat dann nochmal unterm Interview von mir und der Marianne kommentiert, soweit ich mich erinnere, oder mit der Beate Bahner.
Das war ein anderer, nur kurz, das war ein anderer als der, den ich meine, aber ich weiß, wen du meinst, aber der war, glaube ich, tatsächlich eher ein Troll, das...
So. Nee, ich so im persönlichen Gespräch waren die Argumente eigentlich ganz stichhaltig, ja. Jetzt haben wir wieder eine Nachricht von Natürliche Auswahl. Habt ihr beide Telegram-Kanäle, wo Nachricht gepostet? Falls ja, gebt mal Link. Ich kann hier leider keinen Link schicken. Aber er könnte uns doch eine E-Mail schicken, oder?
Ja, gerne, genau. Die E-Mail-Adresse, genau, die müsstest du finden. Also irgendwie hast du ja dieses Video hier gefunden. Die steht eigentlich immer dabei bei den Aufrufen. Ansonsten können wir die auch gerne... Ah ja, guck mal, ist eingeblendet, wunderbar. Genau, dann schreib doch mal eine E-Mail, dann besprechen wir das, wie wir das machen können. Das wäre klasse. Also wir würden uns wirklich freuen auf eine vernünftige Diskussion.
Weißt du, und genau das ist so mein Gedanke, so die letzten 2-3 Wochen, der sich mir so aufdrängt. Ja, ich glaube, jetzt ist schon auch an der Zeit, oder ich denke, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, aus unserer Bubble rauszukommen und jetzt halt einfach die Leute, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, ja, und die einfach einzuladen, ja. Hey, redet mit uns, hört unsere Argumente an, die sind nett, wir sind ja nicht dumm, ja. Und wir haben gute Argumente und wir sind keine Schwurbler und wir waren auch vor Corona keine Schwurbler. Wir haben unseren
Job. Hey, wir haben die Sendung heute freies Schwurbeln genannt.
Stimmt, ja, aber da ist ja ein großer Teil Ironie mit dabei. Egal, auf jeden Fall. Wir haben ja vorher auch ganz normal, wir waren ja nicht geächtet. Vor Corona. Wir sind es ja erst seit Corona zum Teil, ja. Zumindest mal von einem großen Teil der Gesellschaft. Ja. Und bei mir ist hier gerade ein Wolkenbruch. Hört man das? Ich muss mal kurz Fenster zumachen, ich komme sofort.
Ja, mach mal Fenster zu, dann quatsch ich einfach kurz weiter.
Ich höre dich, Steffi.
Ja, ich wollte auch gerade mal ganz kurz hier nochmal auf ein anderes Thema, also ganz kurz eingehen, weil Branki hatte vorhin in den Chat geschrieben, irgendwie, dass irgendwie ihre Kollegin gesagt hätte, dass nur die Ungeimpften auf den Intensivstationen sterben. Das hätte irgendein Arzt auf der Intensiv gesagt und sie fragt halt, wie das kommt. Das finde ich halt nur ein bisschen schwierig zu beantworten, wie das jetzt ausgerechnet dieser Arzt, also wie er zu dieser Einschätzung kommt. Es gibt ja eine ganze Menge Ärzte, auch Intensivmediziner, die zu einer anderen Einschätzung gekommen sind. Ich nehme an, das kommt dann halt auch immer darauf an, wo man sich informiert oder wem man zuhört. Und was ja schon, jetzt ist es krass laut bei dir, Thorsten.
Ja, ich mache mal mein Mikro aus.
Tatsächlich ist es ja, es kommt ja dann auch wirklich immer drauf an, also wenn du schon länger zuschaust oder auch irgendwie vielleicht andere Sendungen schon gesehen hast, es ist ja grundsätzlich so, dass ja natürlich die Erfahrungen, die man macht, die prägen einen, ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie während der Pandemie, während der vielen schlimmen Wellen, die es da so gab, so medial vor allen Dingen, wenn man da jetzt natürlich irgendwie in einer Uniklinik oder so gearbeitet hat, in einem ECMO-Zentrum, wie auch immer, dann hat man da schon schwere Krankheitsverläufe gesehen und da waren die Patienten auch tatsächlich konzentriert oder zentriert nennt man das eher in dem Fall, weil so eine Therapie kann nicht jeder, ne? Kann auch nicht jedes Krankenhaus, kann nicht jeder Arzt, nicht jede Intensiv. Das heißt, es macht Sinn, dass man dann Patienten eben aus den kleineren Kliniken irgendwie oder die nicht ausgestattet sind, dass man die alle verlegt, ne, in so ein Zentrum. Und wenn man dann ausgerechnet dort arbeitet, natürlich hält man das für höchst dramatisch, weil man sieht dann halt die Leute, die dort schwer krank liegen. Das ist jetzt kein Monopol von Corona, sondern es ist generell so. Man wird auch so ein bisschen, man könnte es auch so ein bisschen mit Fachidiotie vielleicht bezeichnen, ja. Also je nachdem, was dein Fachgebiet ist, diese Erkrankung siehst du halt auch. Also das, es gibt Krankheitsbilder, die können verschiedene Ursachen haben und dann kommt für die Diagnose Stellung dann immer in Frage, zu welchem Facharzt du gehst. Gehst du zum Beispiel zu einem Neurologen, ne, oder gehst du halt eher zum Orthopäden? Also der wird dir immer eine jeweils passende Diagnose für sein Fachgebiet nennen. Das geht so in die gleiche Richtung. Man sieht dann halt nur noch das. Ne. Das vielleicht einmal so. Und ansonsten kann es ja gar nicht sein, dass nur Ungeimpfte auf der Intensivstation liegen und sterben. Also wenn sie überhaupt dort liegen, sterben sie auf jeden Fall nicht, weil momentan stirbt eigentlich fast kaum noch einer. Ich würde dir da empfehlen, tatsächlich, je nachdem, wo du unterwegs bist auf Social Media, zum Beispiel mal den subjektiven Studenten zu abonnieren. Der bereitet immer ganz gut die ganzen Zahlen auf. Der ist auf Twitter, der ist auf Telegram und der macht da eigentlich immer logisch nachvollziehbare Posts. Der beschäftigt sich mit Statistiken und genau, mit dem RKI und benutzt dann halt nur diese Zahlen. Da kannst du dich auf jeden Fall mal informieren, denn aktuell stirbt eigentlich kaum noch jemand und in den Kliniken liegen eigentlich auch fast nur Geimpfte.
Bei mir ist gerade voll der Hagelsturm, ja, was geht? jetzt haben wir da nochmal eine Frage von natürlicher Auswahl, ob wir den Corona-Ausschuss für seriöse Veranstaltung halten. Das ist eine schwierige Frage. Corona-Ausschuss, da sind ja sehr viele Gäste, werden ja ganz viele Gäste eingeladen. Sehr viele davon halte ich tatsächlich für seriös. Ja, es gab sehr gute oder sehr, sehr viele Wissenschaftler, die da gesprochen haben, die ich für sehr interessant fand und auch sehr für seriös halte. Es gab natürlich auch die ein oder anderen Beiträge, die fand ich irgendwie auch nicht besonders gut. Ob ich jetzt den Herrn Füllmich und die Viviane Fischer und die anderen zwei Beteiligten für seriös halte, ist eine schwierige Frage. Dazu kenne ich die zu wenig. Ich habe Gutes und ich habe Schlechtes gehört. Aber ja, schwierig. Schwierig zu beantworten, die Frage. Mir geht es da mehr um den Inhalt, ja.
Ich finde, ehrlich gesagt, also ich werde die Frage einfach gar nicht beantworten, weil ich die sowas von irrelevant finde für eine Diskussion. Also, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern, dass wir hier in dieser Sendung über den Corona-Ausschuss irgendwie gesprochen hätten oder was geteilt hätten davon. Deswegen, also hier,
stellen wir mal. Ja, der Corona-Ausschuss hat mit uns im Grunde nichts zu tun, ja,
nee, sowieso. Deshalb, also finde ich die Frage auch gerade irgendwie ein bisschen schräg, also oder beziehungsweise irgendwie jetzt nicht besonders zielführend für eine Diskussion. Also, aber ich merke auch gerade, also ich lese hier auch so ein bisschen parallel im Chat, das ist halt das, was immer passiert, ne? Irgendwie, es tut mir leid, natürliche Auswahl, aber du hast jetzt die Gelegenheit, wir haben dich jetzt eingeladen in die Sendung, melde dich bei uns, schreib uns. Wir führen ein ganz nettes Gespräch, also ich meine, du schaust uns vielleicht schon länger zu, keiner von uns ist irgendwie bösartig oder irgendwas, wir wirklich sind interessiert an einem vernünftigen Austausch. Aber leider passiert jetzt ja das, ne? Wir laden dich ein und du machst da im Chat schon wieder einen Rückzieher. Das ist halt, ja. Da frage ich mich, warum? Hast du keine Argumente oder Was ist das, also warum machst du es nicht? Ich meine, es ist eine gute Chance, mal die Positionen auszutauschen.
Ja, und diese Feststellung, dass da in unserem Kanal Inhalte davon geteilt wurden, mein Gott, wenn das halt kluge Worte waren, die da gesagt wurden, warum kann man es nicht teilen? Also Steffi, du hast nicht geteilt und du hast ja noch nichts vom Corona-Ausschuss bei dir im Kanal geteilt, oder?
Irgendwann habe ich mal was geteilt, weil ich da selber mal als Gast eingeladen war, aber das war irgendwann im April, frag mich, schieß mich tot. Ja. Da war ich dann mal in einer Sendung irgendwie mit 2, 3 Kollegen, die einfach ein bisschen was erzählt haben dazu, die irgendwie ein bisschen was dazu erzählt haben, wie es in den Krankenhäusern aussieht und so. Das war, genau. Deshalb, also finde das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die machen ja irgendwie eher so eine Art Beweisaufnahme oder so. Ich weiß nicht genau, mit welcher Zielsetzung. Ich glaube, das war es, ja. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall.
Er will eine These, ja, da natürlich Auswahl. Jetzt ist jetzt natürlich schwierig. Also da sollte man vielleicht, wir können ja einfach über die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder die allgemeine Impfpflicht, die drohende, sprechen und da die Argumente austauschen. Ja, ich meine, was für eine These. Ich stelle jetzt die These auf, ich halte diese Impfpflicht für schlecht. Das ist meine These.
Meine These ist, die Überlastung des Gesundheitswesens besteht schon seit vielen, vielen Jahren und sowohl die aktuelle Gesundheitspolitik als auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht dramatisiert diesen Zustand. Und als Nachsatz an diese These, das geht euch alle was an, weil ihr alle könnt krank werden, ihr alle könnt einen Unfall haben und ihr alle könntet angewiesen sein auf medizinische Hilfe. Das ist meine These.
Ja.
Ja.
Gut, so, jetzt kannst du dir dann überlegen.
Das reicht jetzt auch irgendwie mit, weil also das ist für mich nicht zielführend. Also schreib eine Mail, wenn du kommen willst. Ansonsten mach einen Rückzieher, auch okay. Finden wir vielleicht irgendwann jemand anderen. Ich habe im Übrigen, worüber lachst du?
Ah ja, der Kommentar halt, ja, was soll man dazu sagen? Egal, lass uns weitermachen.
Genau. Was wollte ich jetzt erzählen? Das hat mir jetzt gerade ein bisschen rausgebracht. Ach so, zum Thema hier nochmal, ne, Abgeordnete und ins Gespräch kommen. Wir hatten tatsächlich auch mit der Truppe, mit der wir hier eigentlich relativ aktiv sind in Düsseldorf und Umgebung, hatten wir nochmal so eine Fotoaktion gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal kurz erzählt. Das haben wir jetzt, wir haben in NRW Landtagswahlen im Mai. Mhm. Und da haben wir uns getroffen, weil die SPD hat ja da tatsächlich so ein ganz interessantes Wahlplakat gemacht. Da stand drauf, NRW braucht Pflege.
Ja.
Und da sind wir da hingefahren mit unseren Schildern und haben uns dann vor dieses Plakat gestellt sozusagen. Muss nur auch aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Muss halt immer einer dann irgendwie, ne, ein Foto machen. Mhm. Und dann haben wir da halt irgendwie unsere Schilder hochgehalten und dann haben wir dann ein Bild gemacht und dann haben wir noch einen offenen Brief auch geschrieben, in dem wir halt im Grunde genommen nochmal dargelegt haben, was die einrichtungsbezogene Impfpflicht macht, was das mit den Kollegen macht, die hier seit Monaten unter Druck gesetzt werden, was das mit den Kollegen macht, die 2 Jahre lang wirklich gearbeitet haben, eingesprungen sind und die dann jetzt quasi so undankbar behandelt werden und wie das sein wird, wenn die Kollegen, weil wir sind jetzt bei, ich glaube, also über 110.000 Kollegen, die betroffen sind, die gemeldet wurden. Und da war NRW zum Beispiel noch gar nicht dabei, als eines der bevölkerungsdichtesten Bundesländer. Also die Zahlen sind noch gar nicht vollständig. Und allein die Vorstellung, dass 110.000 Kollegen jetzt nicht mehr arbeiten dürfen, also davon abgesehen, dass das natürlich für die Kollegen übel ist, ist das aber auch für die verbleibenden Kollegen ein Riesenproblem, weil die sind ja jetzt schon am Limit und müssen dann die Arbeit noch mitmachen. So. Mhm. Und das ist einfach unvorstellbar, was da an Belastungen einfach auch auf das Gesundheitswesen gerade zukommt, ne? Mhm. So, und genau, das haben wir halt in so einem Brief, haben wir das dann noch so ein bisschen nochmal irgendwie halt quasi ausformuliert und dann natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja die offiziellen Stellen selber sagen, dass die Impfung nicht schützt, also nicht vor Weitergabe dieses Virus schützt. Und Genau, und dann haben wir das zum einen an alle, wie viel sind es? 756 Bundestagsabgeordneten? 758, jetzt muss ich mich leider gerade outen. haben wir das auf jeden Fall, haben wir das denen nochmal?
Zu viele.
Genau, zu viele. Definitiv zu aufgebläht, unser Bundestag. Aber an die haben wir das halt eben alle geschickt. Witzigerweise haben wir auch Antworten bekommen, ausnahmslos eigentlich von der AfD. Die hat uns eigentlich sehr häufig geantwortet und gesagt, dass sie das Anliegen teilen oder unterstützen. Wir haben ansonsten weder von den Grünen noch von den Linken eine Antwort bekommen, von der FDP keine Antwort bekommen. Wir haben nur von der CDU noch von ein paar Abgeordneten, aber sowas irgendwie so Allgemeines, bla. Mhm. Und dann, ja, wolltest du was sagen?
Nee, fertig, ich sag dann was.
Okay, dann sind wir hingegangen und haben diesen Brief und auch tatsächlich ja auch mit Klarnamen und Foto und allem, haben wir dann noch an alle Landtagsabgeordneten geschickt, hier in NRW. Ja, weil wie gesagt, wir haben ja jetzt Landtagswahlen. Mhm. Da haben wir jetzt interessanterweise zumindest mal mit einem Landtagsabgeordneten den nächsten Termin. Der lädt uns ein zum Gespräch. Es ist ein Abgeordneter der CDU. Mit dem kommen wir jetzt ins Gespräch, was ich primär erstmal ganz gut finde. Gut, muss man sehen, wie die Diskussion läuft, aber immerhin. Ne? Mhm, und dann haben wir das noch an... ja, hier im Kreis an die Gesundheitsämter geschickt. Wir haben das geschickt an die großen sozialen Träger. Also tatsächlich wirklich hier nochmal an jeden. Ne? Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste im Moment. Ja, jetzt ist so das Thema an dieser.
Jetzt ist es. Genau, so sah es halt eben aus. Also wir haben dieses riesen Wahlplakat genommen, wir haben verschiedene Fotos gemacht, manche, also ne. Und dann haben wir da halt, genau, man kann es jetzt kaum lesen, aber da oben drüber gehängt haben wir halt geschrieben, ne, wir sind schon da, warum schmeißt ihr uns raus? Mhm. Genau, und dann haben wir das halt, ne, also das ist jetzt nur so das Foto und darunter ist, kommt dann halt jetzt irgendwie ganz, also so viel Text auch nicht, aber schon so ein bisschen was, irgendwie 3 Seiten. Tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie so ein allgemeines Bla von wegen, ne, hier nimm mal die Studie, sondern tatsächlich auch persönlich, ne, geschrieben von uns Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, was das mit uns macht, was wir sehen und genau. Ja.
Ja, voll gut. Voll gut. Und ich glaube auch, dass das jetzt gerade im Moment echt ein guter Zeitpunkt ist, weil das Thema Corona ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten. Es ist nicht mehr so emotional aufgeladen. Natürlich für die Betroffenen schon, ne, euch, aber für die Abgeordneten ist das jetzt erstmal nicht mehr so ein krass präsentes Thema, wo sie da jetzt auch die ganze Zeit irgendwie unter Druck stehen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist.
Ja, also wie gesagt, ne, also das haben wir abgeschickt, wie gesagt, das war noch bevor dieser Gesundheitsausschuss letzte Woche, also wir haben es schon vor 14 Tagen abgeschickt, das war bevor der Gesundheitsausschuss getagt hatte und ne, genau, halt eben auch nochmal darauf aufmerksam gemacht hier, ich meine, die Kollegen, also wir sind ja wie die Deppen, ja, so, wir gehen in die Arbeit, wir wissen überhaupt gar nicht, ob wir weiterarbeiten dürfen oder nicht, also Da muss man doch, also das muss doch mal in die Köpfe reingehen, das geht so nicht. So kann man auch die Leute nicht behandeln. Und ich sag dir, Thorsten, jeder Kollege und mit Sicherheit, jeder Kollege, der jetzt den Beruf verlassen muss, weil er freigestellt wird, weil er ein Betretungsverbot bekommt oder weil er, ne, jeder, der wird nicht mehr zurückkommen, der ist verloren aus dem System, weil wenn man einmal raus ist, es ist ein Knochenjob und du hast... Also wenn du da so drin steckst in diesem System, ne, also hier seht ihr, wir haben auch tatsächlich mit Klarnamen unterschrieben, ne, also da ist nichts von wegen hier die anonymen Mitarbeiter oder keine Ahnung, das finde ich halt immer wichtig, Gesicht zu zeigen, weil man muss doch mal einstehen, auch für seine Position. Und wir haben da ja nichts Schlimmes reingeschrieben in den Brief, sondern einfach nur die Dinge, wie wir sie sehen, wie wir sie erleben. Und genau, ein bisschen bedauerlich ist es halt tatsächlich, dass wir so wenig Rückmeldungen bekommen haben. Also wie gesagt, außer von der AfD, die da sehr auf unserer Seite sind. Gut, war zu erwarten. Die haben auch den Antrag eingebracht, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht zurückgenommen wird.
Weißt du, was das Blöde daran ist? Dass das die einzige Partei, ernstzunehmende Partei, die halt auch was, ne, die Oppositionspartei, dass das Thema diese Partei aufgreift und somit ist dieses Thema rechts. Ja, das ist diese Symbiose, die quasi die Parteien eingehen mit der AfD und alles, was dann die AfD aufgreift, können die anderen Parteien dann als rechts labeln und dann ist quasi, wer gegen einrichtungsbezogene Impfpflicht ist, ist AfD, ja, weil die AfD beschäftigt sich ja mit dem Thema und die will das ja abschaffen und somit hast du sofort irgendwie, bist sofort wieder in so einer beknackten Ecke.
Ja, ja, aber das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also ich meine, mir ist es ehrlich gesagt, also ich bin ja absolut unparteipolitisch, also ich bin total politisch, aber unparteipolitisch, so. Ich, ne, hab da keine, oder selbst wenn ich sie hätte, würde sie mich dazu nicht irgendwie äußern, wie auch immer. Ich finde aber, also warum machst du dir diese Kontaktschuld denn zu eigen? Das ist doch nicht mein Problem. Also es ist nicht mein Problem, wer da sich mit diesen Dingen beschäftigt, sondern ich spreche nur für mich. Punkt. So, für niemand anderen. Und ja, weißt du, das Witzige ist, ich glaube, dass das auch gar nicht so krass ist, weil dieser Landtagsabgeordnete von der CDU, der uns jetzt im Gespräch eingeladen hat aufgrund dieses Briefs, der hatte mehr Angst davor, dass wir von Verdi sein könnten.
Und als er gehört hat, ihr seid nicht von Verdi, dann hat er gesagt, ja gut, dann können wir kommen oder was.
Genau, dann hat er gesagt, okay, dann. Guck mal, ist schon ein bisschen witzig, oder?
Ja, voll. Ja, cool. Aber ihr filmt es nicht, das Gespräch, oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Also wäre natürlich cool, würden wir gerne machen. Ob der uns das erlaubt, weiß ich nicht. Werdet ihr sehen. Also hören auf jeden Fall Anfragen, ob das geht, aber.
Ja, ich habe jetzt noch eine offene Anfrage bei der Frau Kaczmarek, die ist von der SPD. Mit der Sekretärin von der habe ich telefoniert, ewig, also eine Stunde oder so oder anderthalb. Und ja, vielleicht klappt es ja bei der. Sie hat im Vorgespräch so ein bisschen durchklingen lassen, dass wenn sowas stattfinden würde, dass man dann zu ihr ins Büro kommen müsste. Ja, habe ich gesagt, ey, gar kein Problem, ich bringe viel im Team mit. Ja, ja, wer weiß, vielleicht macht es ja. Wäre ja cool.
Im Übrigen habe ich mittlerweile auch, weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, mittlerweile habe ich hier auch meinen Brief bekommen vom Gesundheitsamt. Der kam letzte Woche Freitag. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass ich vergessen worden bin, weil meine beiden Kollegen, die Kollegen, die direkt auch betroffen sind, ne, meine direkten Kollegen, die haben ihren schon vor 3-4 Wochen bekommen. Bei mir war halt nichts. Und da habe ich schon gedacht, na, vielleicht ist das untergegangen, aber nein. Hier ist er. 14 Tage Fristsetzung natürlich, ne? Anhörungsbogen gleich dabei. Und NRW, weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, in NRW gibt es ja irgendwie muss man da direkt Widerspruch hinschicken. Also man braucht dann auf jeden Fall direkt einen Anwalt und so, weil da geht halt, ne, da geht es nicht einfach so, dass man das aussitzt oder wie auch immer oder irgendwas antwortet. Ja, und dann war ich halt erstmal ein bisschen natürlich wütend am Freitag. Und dann habe ich aber letztendlich, bin ich jetzt ganz froh, dass er da ist, weil ich habe ja gewartet, dass es endlich losgehen kann. Ich werde auf jeden Fall, also ich, ne, habe ja, ich bin ja schon irgendwie, ich bin ja da in dieser Good Governance Gewerkschaft, so, denen habe ich das direkt, ne, alles rübergeschickt mit Arbeitsvertrag und so, die haben jetzt auch ein Schreiben fertig gemacht natürlich aus der Rechtsabteilung. Ich überlege aber, ob ich nochmal was Eigenes irgendwie auch aufsetze. Also mein Anliegen jetzt ist, Bußgeld will ich nicht zahlen natürlich. Noch sind ja nirgendwo Bußgelder ausgesprochen, auch keine Betretungsverbote. Aber die Ämter deutschlandweit haben ja jetzt angekündigt, dass sie so ab Mitte Mai anfangen wollen damit. Meine Idee ist jetzt Bußgeld verhindern, das in jedem Fall. Aber wenn ich den Anwälten aufmerksam zugehört habe, verhindere ich das ja, indem ich da tatsächlich fristgerecht drauf reagiere. So. Ich habe keinen Nachweis, deswegen muss ich nichts vorlegen halt, ne? Muss man halt sagen, ich habe nichts, deswegen lege ich nichts vor. Und eben zurück auffordern, dass die mal erklären sollen, warum ich das überhaupt tun sollte, mich impfen lassen. In dem Sinne, wenn man halt fristgerecht reagiert, aber also, ne, das ersetzt hier keine Rechtsberatung, ne, liebe Zuschauer, sondern bitte kontaktiert euren Rechtsanwalt oder weiß ich nicht, wenn ihr in der Good Governance Gewerkschaft seid, kontaktiert dort. Die haben ja eine Rechtsabteilung extra dafür. auf jeden Fall, genau, umgeht man so halt schon das Bußgeldschreiben. Und dann habe ich halt richtig Bock. Ich habe halt richtig Bock, mich zu streiten. Ne? Also einfach, ich habe einfach richtig Bock. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, ja. Also auf jeden Fall wird das nicht einfach, also ich werde das nicht einfach irgendwie, ne, hier ist irgendwie ein Schreiben oder was auch immer, sondern ich werde versuchen, das natürlich so gut es irgendwie geht, auszufechten.
Cool.
Ja. Ja, also ehrlich, nee, also das macht mich echt wütend, sowas so, das geht mir auch persönlich, ehrlich gesagt, voll auf die Nerven, dass die mich mit so einem Scheiß da irgendwie behelligen, ja, und deshalb.
Ja, ich bin gespannt.
Ich werde berichten, also, ne, ich werde berichten, wie es weitergeht.
Was war nochmal dein Plan B, falls du jetzt da aufhören musst oder nicht mehr arbeiten kannst?
Ja, was ist mein Plan B? Das weiß ich noch nicht so ganz genau, tatsächlich. Ich hätte irgendwie schon Bock, mich auch ein bisschen mehr zu engagieren noch, so Thema neues Gesundheitssystem. Ne? Also wir sind da ja irgendwie auch an verschiedenen Stellen dran, vielleicht in diese Richtung gehen oder, keine Ahnung, also wenn man eigentlich ehrlich ist, ist ja das, was ich hier mache, so diese ganze Aufklärungs- und Widerstandsarbeit ist eigentlich schon ein Fulltime-Job, ne? Also da arbeite ich fast genauso viel dran wie in dem Job, für den ich bezahlt werde. Kann ich halt nur nicht von leben. Keine Ahnung. Wie die meisten von uns wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was mein Plan B ist, ehrlich gesagt. Kann ich dir noch nicht sagen. Arbeitslosengeld beziehen, mehr Widerstand betreiben, ein bisschen mehr gärtnern, keine Ahnung.
Hast du einen Garten?
Ich habe keinen Garten, aber ich habe eine große Terrasse und ich ziehe gerne irgendwie selber Gemüse und so ein Zeug. Aber das mache ich jetzt nicht seit Corona, sondern das mache ich tatsächlich schon länger. Das macht mir Spaß. Und ja, halt so. Ich mache tatsächlich gern handwerkliche Dinge auch. Ich habe hier etliche Projekte liegen, zu denen ich nicht komme, weil ich immer hiermit beschäftigt bin mit irgendwie Sendungen, Widerstand, dieses und jenes. Ja. Und als erstes werde ich meinen alten Barhocker abschleifen und neu lackieren, weil das steht hier seit anderthalb Jahren und ich komme nicht dazu.
Nein, den kannst du dann hier in der Sendung präsentieren, wenn er fertig ist.
Genau. Also,
ja, liebe Leute, mein neuer Barhocker.
Genau, dann hocke ich mich da drauf für die nächste Sendung. Aber das ist halt so, also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig, sage ich mal. Also mich schockt das auch nicht. Ich meine, wenn man sich ein bisschen einschränkt, kann man halt auch mit Arbeitslosengeld 1 ganz gut leben für eine Weile.
Ja.
Fällt ja dann auch einiges weg. Ne? Also man hat ja dann den Weg zur Arbeit nicht mehr, die Spritkosten fallen weg, Spesen fallen weg. Also es ist ja dann alles...
Was? Ich dachte, du fährst mit dem Fahrrad.
Ja, die meiste Zeit. Also doch, ich fahre ja fast immer mit dem Fahrrad. Außer ich habe keine Lust. Also manchmal fahre ich auch mit dem Auto. Ja. Ja.
Erlaub. Dann machen wir fertig für heute, oder?
Genau, machen wir fertig. Ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich wieder mit einem Interviewpartner. Aber so zwischendurch muss man auch mal ein bisschen freischwurbeln dürfen. Das brauchen wir auch.
Ja. Ja. Das ist schön. Und ihr auch.
Genau.
Und dann schauen wir mal. Vielleicht ist ja, wie hieß er? Wie hieß der wieder jetzt? Mensch. Von Grad. Der natürlich Auswahl. Ja, vielleicht ist er ja nächste Woche in der Sendung. Wer weiß. Ja. Wir lassen uns überraschen.
Ja, Angebot steht. Auf jeden Fall. Oder falls wir einen anderen Zuschauer haben, der gerade irgendwie denkt, hey, ich hätte total Bock oder so, schreibt uns an. Schreibt einfach an die E-Mail-Adresse interview@gib-soziales.de. Komm. Wir hatten sie eingeblendet. Macht mal den Suchlauf zurück. Ich weiß sie gerade nicht mehr. Auf der Homepage ist sie auf jeden Fall auch, genau. Und da könnt ihr euch melden, wenn ihr auch mal in die Sendung kommen wollt oder wenn ihr, ne?
Wenn ihr auch mal ein bisschen schwurbeln wollt.
Genau.
Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja, bleibt aufrecht. Servus, auf Wiedersehen und goodbye.
Genau. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen.
Dankeschön. Ciao. Macht's gut.
Und zwar sind hier viele Pfleger, viele Altenpfleger, viele Ergotherapeuten, viele Physiotherapeuten, viele aus dem Rettungsdienst, Feuerwehrleute. Wir alle sind von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. Sie haben mitgekriegt, dass die allgemeine Impfpflicht vor 14 Tagen im Bundestag eine gewaltige Klatsche bekommen hat. Was übrig geblieben ist, ist immer noch die Impfpflicht für Personal im Gesundheitswesen. Und dies, obwohl sicher ist, dass geimpfte Personen auch Corona übertragen können. Wir empfinden das als ungerecht und als unwürdig. Liebe Düsseldorfer, auch ihr könnt davon betroffen sein. Und zwar, dass ihr irgendwann einmal Pflege benötigen werdet, dass ihr den Rettungsdienst benötigt und keiner ist da, weil man uns aus dem Verkehr gezogen hat. Wie schwer ist es heute schon, einen Platz für ältere Personen in den Pflegeheimen, in den ambulanten Diensten zu bekommen? Und das wird weiter zunehmen, nachdem bestimmt und sicher ist es, dass ca. 110.000 Personen oder Personal aus dem Pflegebereich betroffen sind. 110.000 Pflegende, die das Gesundheitsamt aus dem Verkehr ziehen kann. Das darf so nicht weitergehen.
Kollege, der auf Intensivstation arbeitet, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin und Rettungssanitäter, sollten sich vielleicht fragen, warum er hier heute mitläuft. Keiner von uns macht das hier, weil er samstags nicht Besseres zu tun hat, tatsächlich. Wir hätten viele Dinge, die wir lieber machen würden an unserem freien Wochenende. Wir arbeiten alle 14 Tage. Und wenn wir frei haben, wollen wir eigentlich uns mal erholen von dem anstrengenden Beruf. Das geht aber nicht. Wir müssen hier leider mitlaufen, jeden Samstag, weil es uns wichtig ist, Sie darüber zu informieren, dass hier auch Fachpersonal ist aus den Gesundheitsberufen auf dieser Demonstration. 110.000 Kollegen sind aktuell gemeldet und stehen in der Warteschleife und warten darauf, ob sie weiterarbeiten dürfen oder nicht. Aus dem Grund laufen wir hier mit. Hier sind auch geimpfte Kollegen dabei, die auch nicht verstanden sind, denn wenn diese 110.000 Kollegen wegfallen, haben wir auch keinen Bock mehr. Unser Job ist echt anstrengend, jeder von uns macht den aber prinzipiell gerne. Wir haben auch nichts dagegen gehabt, die letzten 2 Jahre einzuspringen, Doppeldienste zu schieben, vom Frühdienst nach Hause zu gehen, im Nachtdienst wiederzukommen, all diese Sachen, das haben wir klaglos gemacht, aber jetzt reicht's. Wenn diese 110.000 Kollegen tatsächlich nicht mehr weiterarbeiten dürfen, werden mindestens genauso viele nochmal dazukommen, die einfach aufgeben aufgrund der Belastung.
Ja, liebe Kollegen, liebe Düsseldorfer, auch ich bin als Krankenschwester nach 35 Jahren im Beruf von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. Ich habe mir in all den Jahren nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin eingesprungen. Ich habe über meine Kräfte hinaus gearbeitet. Das hat nie wirklich jemanden interessiert. Hauptsache, die Dienste sind besetzt. Im Grunde genommen habe ich das auch gerne gemacht, auch wenn es mich hinterher krank gemacht hat und ich seitdem leider nicht mehr voll einsatzfähig bin. Und da bin ich nicht alleine. Viele Pflegekräfte brechen unter diesem Druck zusammen und können nicht weiter in ihrem Beruf arbeiten. Es gibt mittlerweile gute Studien, die belegen, dass immer mehr Mitarbeiter in der Pflege überlegen, den Beruf aufzugeben oder sich an einem anderen Arbeitsplatz zu besorgen. Oder viele flüchten sich auch in den Krankenschein. Nicht, weil sie nicht arbeiten möchten, sondern weil sie nicht mehr können. Leider hat die Politik in den letzten Jahren zugesehen, wie sich die Situation immer mehr zuspitzt. In immer mehr Fernsehsendungen wird dieses Thema auch diskutiert oder dokumentiert oder aufgearbeitet, wie zum Beispiel in einer aktuellen Folge von dem Format auf Sat.1 Akte, wo mitgeteilt wurde oder gezeigt wurde, wie belastet die Krankenpflege oder die Kinderkrankenpflege vom Personalmangel ist.
Man muss sich mal überlegen, dass von 2500 Intensivbetten in der Kindermedizin aktuell 1000 Betten nicht betrieben werden können, weil dafür das Fachpersonal fehlt. Alle Eltern, die wollen natürlich für ihre Kinder nur das Beste. Und stellen Sie sich vor, wir haben ein schwer krankes Kind und kommen ins Krankenhaus und man sagt ihnen, es tut mir leid in der aktuellen Situation, wir können ihr Kind nicht versorgen. In der Klinik in München, in Großhadern war das, glaube ich, hat der leitende Professor gesagt, sie müssen im Jahr 200 Kinder, schwerkranke Kinder ablehnen, weil sie sie nicht versorgen können. Diese Eltern werden dann in andere Krankenhäuser geschickt, wenn sie denn einen Platz finden. Und liebe Mitmenschen, ich kann Ihnen sagen, manche Kinder sterben auf diesem Weg, weil sie nicht versorgt werden. Und das in einem Land wie Deutschland, das so viel Geld hat für Waffen und alle anderen Dinge. Ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, dass wir Pflegekräfte gewillt sind, weiterhin in der Pflege zu arbeiten. Aber man lässt uns nicht. Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht werden wir kaltgestellt. Wir bekommen ein Betretungsverbot für unseren Arbeitsplatz. Das bedeutet für den Arbeitgeber, er kann uns nur freistellen. Uns bleibt nur die Arbeitslosigkeit. Und wir sind als ungelernte Kräfte dann quasi fast nicht vermittelbar. Manchmal frage ich mich, ob Deutschland nicht auch unsere Einnahmen, die wir ja auch generieren, indem wir Steuern zahlen, braucht. Scheinbar nicht.
Ja, und die Politik hat immer nur Versprechungen gemacht und hat sie nie eingehalten. Wir haben nie mehr Personal bekommen. Wir haben nie bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Wir arbeiten einfach immer weiter und nichts ändert sich. Und dazu muss man sagen, dass ja tatsächlich hier auch geimpfte Kollegen mitlaufen. Aus den unterschiedlichsten Gründen haben sich diese Kollegen impfen lassen. Teilweise aber auch, weil sie einfach Sorge hatten, dass sie aufgrund der hohen Arbeitsbelastung die Hygienemaßnahmen nicht einhalten konnten. Leider tatsächlich auch mit Folgen, die nicht gut sind. Und wir machen es sicherlich nicht leichtfertig und keiner von uns gibt leichtfertig seinen Beruf auf, lässt zu, dass er quasi seine Existenzgrundlage weggenommen wird und geht freiwillig in die Arbeitslosigkeit. Da können Sie sich sicher sein, dass wir uns das gut überlegt haben. Ein Punkt ist, wir sind die, die an der Front sind. Wir sind die, die eben diese Nebenwirkungen sehen, die es gibt. Gott sei Dank muss man sagen, kommt es ja tatsächlich, die Kollegin sagt es gerade, so langsam auch im öffentlichen Bewusstsein an. Diese Impfung schützt nicht davor, dass man diese Infektion weitergeben kann. Deswegen macht es keinen Sinn, Menschen zu zwingen, sich impfen zu lassen und sie andernfalls aus den Gesundheitsberufen zu drängen. Wir verlieren unseren Beruf, wir verlieren unsere Existenzgrundlage, das ist das eine. Sie verlieren ihre Gesundheitsversorgung, wenn wir alle weg sind.
Ich bin auch eine von den 110.000 betroffenen Krankenschwestern. Ich arbeite seit 1989 auf der Intensivstation. Ich bin auf der Kardiologie, ich kann euch allen sagen, die Intensivstationen sind nicht voll, weil sie mit Patienten voll sind, sondern die Intensivstationen sind voll, weil die Betten gesperrt sind, weil wir kein Personal haben. Wir haben seit Ewigkeiten 2 Betten mindestens gesperrt. Morgens ruft die PDL an und fragt uns, wie viel seid ihr denn? Und danach werden Betten gesperrt. Und dann wird in den Medien berichtet, okay, die Intensivstationen sind voll. Das stimmt nicht. Die Intensivstationen sind deshalb voll, weil wir keine Wahl mehr haben, diese Betten zu betreuen. Und wenn Sie morgen mit einem Herzinfarkt auf der Intensivstation landen, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Hoffentlich finden Sie noch eine Krankenschwester, die Sie betreut.
Danke!
Dankeschön. Uns ist es persönlich scheißegal, ob Sie geimpft sind oder nicht. Es ist uns auch egal, ob unsere Kollegen geimpft sind oder nicht. Unser Anliegen ist, dass das nicht sein kann, dass man eine einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft setzt für eine Impfung, die nicht davor schützt, dass man die Infektion weitergibt und dann das Gesundheitssystem, das sowieso schon echt überlastet ist, noch weiter strapaziert, indem man Leute rausschmeißt. Spielt gar keine Rolle, wie der Impfstatus ist. Der Impfstatus ist völlig unwichtig. Wichtig ist, dass wir genug Personal haben, um in diesem Gesundheitssystem menschenwürdig zu behandeln und zu therapieren. Das ist das, was seit vielen Jahren nicht passiert.
Und das muss so nicht sein. Man kann Personal ausbilden, man kann Ehemalige zurückholen, man kann die Arbeitsbedingungen verbessern, man kann diese verdammte einrichtungsbezogene Impfpflicht zurücknehmen.
Das heißt, wenn morgens jemand krank ist oder nachts krank gemeldet hat, ruft dann morgens die PDL bei uns an, das ist die Pflegedienstleitung, fragt nach, wie viele Leute seid ihr denn? Und dann werden Betten gesperrt. Das heißt, Sie, liebe Passanten, können nicht dann auf die Intensivstation kommen. Sie werden nicht mit Ihrem Herzinfarkt bei uns behandelt oder werden irgendwo anders behandelt vielleicht. Vielleicht haben Sie Glück und kommen dann auch schnell genug woanders hin und sterben nicht. Wir haben die ganze Zeit schon gesperrte Betten, das nicht wegen Corona, sondern wegen der Personalsituation. Wir sperren grundsätzlich 2 Betten und dann noch zusätzlich geguckt, ob wir noch mehr Betten sperren müssen. Wenn demnächst 110.000 Menschen fehlen, fehlen auch bei uns im Haus Menschen. Diese Menschen können Sie nicht mehr betreuen und möglicherweise werden Sie dann an irgendeiner Sache sterben, an der man gar nicht sterben muss, sondern Sie sterben, weil wir einen Personalmangel in Deutschland haben, der hausgemacht ist, nämlich die allgemeine Impfpflicht für uns. Wir haben ja eine Impfpflicht als Krankenschwestern, Krankenpfleger, medizinisches Personal, das Sie alle gar nicht betrifft. Aber für uns gilt das und wir werden demnächst rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, aber vielleicht sollten Sie mal ganz genau darüber nachdenken.
Die Kollegin, die hier gerade gesprochen hat, die arbeitet auf einer Intensivstation. Sie hat gesagt, dass morgens telefonisch abgefragt wird, wie viele Kollegen da sind, ob planmäßig besetzt ist. Wenn nein, werden Betten gesperrt. Betten, die möglicherweise für Sie relevant wären, wenn Sie einen Unfall haben oder einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, was auch immer, irgendetwas, womit Sie medizinisch notfallmäßig behandelt werden müssen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie mit einer Erkrankung, die eigentlich gut therapierbar wäre, das Ganze nicht gut überleben werden, einfach weil kein Personal da ist. Die Betten sind da auf den Intensivstationen, aber sie sind nicht betreibbar. Etwas, was ich persönlich eine Riesensauerei finde, weil 2 Jahre lang waren wir gut genug, um zu arbeiten, um Überstunden zu machen, um einzuspringen, um uns um Sie zu kümmern. Es kann nicht sein, dass diese Einrichtung für die Impfpflicht weiterhin aktiv ist und Kollegen aus den Berufen treibt. Nicht treibt, sie werden ausgeschmissen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht muss definitiv abgeschafft werden und danach muss dieses Gesundheitssystem leistungsstark aufgestellt werden. Was bedeutet, dass wir mehr Personal brauchen, bessere Arbeitsbedingungen brauchen, damit wir uns wieder um Menschen kümmern können, nicht um Diagnosen, nicht um Laborwerte und damit wir Zeit haben für unsere Arbeit und damit die Kollegen, die momentan noch in der Arbeit sind, auch Spaß haben an ihrem Job und nicht verbrennen. Come in and burn out, das betrifft das Gesundheitssystem und speziell die Pflege und das kann und darf so nicht weiterhin sein. Es gibt viele Erkrankungen, bei denen es ist wichtig, dass man im Akutfall schnell handelt. Sehr schnell. Das bedeutet, wenn Sie also auf der Intensivstation kein Bett mehr bekommen, kann es möglicherweise in Ihrem tragischen Einzelfall dann zu spät sein.
Liebe Düsseldorfer, überlegen Sie, wie lange Sie brauchen, um heute einen Termin bei einem Psychologen, bei einem Psychiater zu bekommen. Liebe Düsseldorfer, überlegen Sie, wenn Sie einen Schlaganfall bekommen, bedeutet, Zeit ist Hirn. Das heißt, bestimmte Therapien auf den Intensivstationen, da wo zukünftig das Personal fehlen wird, funktionieren nur, wenn sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens passieren. Es kann Ihnen durchaus passieren, dass der Rettungswagen verspätet kommt, weil er nicht besetzt ist. Wenn der Rettungswagen dann da ist, muss ein freies Bett, ein freies Intensivbett für Sie besorgt werden. Das ist nicht besetzbar, weil einfach das Pflegepersonal fehlt dazu. Ich kann Ihnen ein paar Zahlen um die Ohren schmeißen. Aufgrund dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht werden zukünftig 200.000 Plätze im ambulanten Pflegebereich nicht besetzt werden können, 50.000 Plätze im stationären Pflegebereich, das betrifft vor allen Dingen die Altenpflege, und 2,5 Millionen Behandlungsfälle in den Krankenhäusern sind unsicher, sofern 110.000 pflegende Kräfte aus dem Verkehr gezogen werden. Bitte, liebe Düsseldorfer, überlegen Sie sich das gut. Wir haben Ihnen das gesagt. bitte handeln Sie danach, unterstützen Sie uns und überlegen Sie, wie viel Ihnen die eigene Gesundheit wert ist.
Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wird oft damit begründet, vulnerable Gruppen zu schützen. Das tut man aber nur mit mehr Pflegepersonal, denn diese vulnerablen Gruppen brauchen in allen Dingen des täglichen Lebens Unterstützung. Sie müssen nicht nur vor Infektionskrankheiten geschützt werden, was übrigens auch mit mehr Pflegepersonal viel leichter ist. Sie brauchen Hilfe dabei, um etwas zu trinken. Sie brauchen Hilfe dabei, um etwas zu essen. Sie brauchen Hilfe, um sich im Bett zu bewegen, aufstehen. All das kann nicht gewährleistet werden, wenn noch mehr Pflegepersonal aus den Berufen gedrängt wird, wegen dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Hygiene ist ein wichtiges Thema und das lernen wir schon während unserer Ausbildung, wie man Menschen und sich selber vor Krankheiten schützt. Das Problem ist nur, dass diese Umsetzung der längst geltenden Hygienestandards kaum möglich ist, wenn man über die Station rennt, von einem Zimmer ins nächste. Dann wird eine hygienische Händedesinfektion zu einer Farce. Das Wechseln der Schutzkittel ist gar nicht mehr möglich. Genau so werden Infektionskrankheiten übertragen. An andere verletzliche Personen, aber auch an die Pflegenden selbst. Und da möchte ich Sie mal daran erinnern, dass das Pflegepersonal zu Beginn der Pandemie jeden Tag zur Arbeit gegangen ist, ohne ausreichende Schutzkleidung. Und das, weil Deutschland nicht vorbereitet war, trotz geltender Pandemiegesetzen. Es gab keine Schutzmasken, es gab keine Kittel, es gab keine Handschuhe. Das ist der Skandal. In dieser Zeit haben sich viele Kollegen angesteckt, sind an Corona erkrankt und genesen. Diese Kollegen können heute noch einen guten Immunschutz nachweisen, im Blut durch Antikörper. Aber auch das wird nicht anerkannt. Diese Kollegen müssen sich impfen lassen, auch wenn sie diese Impfung gar nicht brauchen. Nicht zum Selbstschutz. Und ein Fremdschutz ist ja mittlerweile wissen wir das, nicht gegeben. Diese Impfung schützt nicht vor der Transmission. Das heißt, wir können mit dieser Impfung Vulnerablen nicht vor der Infektion schützen. Das erlebe ich auf meiner Arbeit jeden Tag, weil Kollegen, ob jetzt einmal, zweimal, dreimal geimpft, einmal erkrankt und genesen, wieder an Corona erkranken, ausfallen und ersetzt werden. Und das tue auch ich als ungeimpfte Mitarbeiterin immer wieder. Das heißt, diese Impfpflicht fußt auf der Ideologie, vulnerable Gruppen zu schützen vor einer Infektion. Das kann diese Impfung nicht leisten. Was diese Impfpflicht leistet, ist noch weniger Pflegepersonal. Und das bedeutet für verletzliche Menschen noch weniger Pflege. Wenn Sie einen Platz für Ihre Angehörigen in einem Heim suchen oder einen Pflegedienst, der Sie zu Hause unterstützt, werden Sie heute enorme Probleme haben. Denn wenn Sie dort anrufen, wird man Ihnen sagen, ja, tut mir leid, wir sind voll. Oder, ich kenne das aus der ambulanten Pflege, da habe ich lange gearbeitet, man hat Einsatzzeiten, die wollen Sie nicht haben. Morgens um 6, aufstehen, Frühstück oder erst mittags um 11, weil vorher geht es einfach nicht. Das ist Realität in dieser deutschen Pflege und das merken Sie erst, wenn Sie pflegebedürftig werden. Glauben Sie mir, Sie laufen hier alle über die Straße und machen sich einen schönen Tag, aber morgen schon kann es anders sein und dann kommen Sie ins Krankenhaus und wollen versorgt werden. Und dann sind da eben keine Pflegekräfte, es ist kein Bett da, kein Intensivbett und Sie müssen in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Auf dieser Fahrt ins nächste Krankenhaus sind schon viele Patienten verstorben. Und das in unserem Gesundheitssystem, was so viel kostet. Weil ich kann mir eigentlich was Schöneres vorstellen, als hier Woche für Woche auf einem Demozug mitzugehen. Ich würde auch gerne im Café sitzen und die Sonne genießen, aber liebe Mitmenschen, es geht hier für mich um alles. Ich bin 35 Jahre im Beruf, ich habe meinen Job, ich mache den wirklich gerne. Und ich bin oft eingesprungen. Ich bin sogar krank geworden, weil ich einfach über meine körperlichen Kräfte hinaus gearbeitet habe. Gut, das ist so passiert, das war vielleicht auch ein bisschen mein Fehler. Ich bin da heute ein bisschen schlauer, ich arbeite weniger. Aber das machen immer mehr Pflegekräfte. Die können einfach nicht mehr. Die gehen in den Krankenschein, die reduzieren ihre Stunden auf der Arbeit und die werden fehlen, wenn sie krank sind. Und glauben Sie mir, das geht ganz schnell. Und deshalb kann ich nur an die Politik appellieren. Gehen Sie in sich und schaffen Sie dieses Gesetz
ab. Danke.